Klinkenputzer. Passion Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
Hi Markus.
Mahlzeit, moin Tim.
Endlich wieder eine neue Episode. Ich möchte mal anders reinstarten, als mal zu fragen, wie es dir geht, weil man suggeriert ja hier den Leuten, dass wir uns vorher noch nicht gesprochen hätten und so ganz urplötzlich in die Episode reinstarten würden, was ja absoluter, wie sagt man so schön, im neudeutschen Bullshit ist.
Ja, ich hätte dich jetzt auch nicht gefragt. Du bist ja voll schlecht drauf. Du hast mich gerade schon richtig angesickt.
Ich frage ja dich immer. Du fragst mich ja nie.
Ja, ist mir auch egal. Richtig. Nachher sagst du, bevor du mir noch so Fragen stellst, wie ich hoffe dir auch.
Da ja, aber ohne Fragezeichen.
Ohne Punkt einfach nur dahinter. Das ist auch okay. Auch, dann, Punkt. Das macht die Sache natürlich schon wieder sympathisch.
Das ist doch deine Lieblingsfrage. Das wissen wir doch mittlerweile. Unsere Hörer und Hörerinnen wissen das ja mittlerweile auch. Deswegen. Kommt allein diese Frage schon, nicht, aber kannst ja froh sein, dass wir jetzt, dass du dich jetzt auch hingestellt hast, ne? Damit es dir auch weiterhin gut geht.
Ja, Tim hat mich erwischt. Ich saß noch.
Du hast dich selber verraten.
Ja, stimmt. Bin ich eine ehrliche Haut.
Ja, richtig,
alle
genau.
Kundinnen und Kunden, ich kann nicht lügen. Apropos, ich hoffe, dir geht's gut. Punkt. Ich habe letztens nochmal wieder gelesen, dass es viel über einen Menschen aussagt, wenn man einen Satz beginnt mit ich. Und wenn man mal überlegt, wie viele E-Mails man bekommt, wo man schreibt, hallo Markus, ich. Und dann kommt erstmal ganz viel eine Aussage.
Ich hoffe, es geht dir gut. Ich möchte ganz genau. Von dir folgende Themen haben. Und ich glaube, dass das für das und das hilfreich ist.
Ja.
Ich stolper da auch sehr, sehr oft drüber und formuliere sehr, sehr oft Sätze um, ja, das passiert extrem häufig, mir jedenfalls.
Das ist aber gar nicht so einfach tatsächlich. Also ich wurde da jetzt auch nochmal neu drauf aufmerksam gemacht. Und deswegen kann ich auch alle Leute nun mal anhalten, viel Podcasts zu hören, viele Hörbücher zu hören, viel zu lesen, irgendwas zu machen, solche Informationen bekommt man meistens nicht bei TAF oder exklusiv, sondern da muss man schon sich mal die richtigen Formate anschauen und reflektieren. Da muss ich wirklich sagen, wir machen das viel, du und ich. Und man hat das schon 100-mal gehört, dass man das nicht machen soll. Aber jedes Mal, wenn man liest, denkt man sich, oh, da muss ich doch auch selber noch mal ein bisschen drauf achten. Und tatsächlich musste ich heute auch 2 E-Mails. Ich habe jetzt sogar angefangen durchzuzählen, wie oft schreibe ich in einer E-Mail ich und wie oft spreche ich den Gegenüber überhaupt an. Und ich hatte heute 2 E-Mails, wo tatsächlich einmal mehr ich als wir war. Und das habe ich dann auch abgeändert, um dazu sagen, nobody is perfect. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, hat der Hellmann sonst nichts zu tun. Das stimmt. Aber ich bin ein Verfechter von Qualität vor Quantität. Dann schreibe ich lieber eine E-Mail weniger. Aber die 2, die ich geschrieben habe, die sitzen und alle wissen, was gemeint ist.
Aber es scheint ja so zum Teil perfekt in dein heutiges vorbereitetes Thema reinzupassen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, um dir mal so eine Brücke zu bauen.
Ja, nee, hast mich gut eingebremst in meiner Selbstbeweihräucherung. Fängt gut an, ich höre jetzt auf.
Selbstbeweihräucherung wolltest
ja, danke.
Du sagen. Aber vielleicht kannst du es besser schreiben als aussprechen.
Lass damit jetzt nicht anfangen.
Aber trotzdem, nur mal ein kleiner Tipp ganz dazu. Ich glaube, ich hatte es gerade gesagt, das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen, weil ich dir ins Wort gefallen bin. Für die faul sind, schreibt eure E-Mail, schickt ihr einfach bei ChatGPT rein, sagt, ChatGPT sollen weniger ich formulierte Sätze nutzen und tada. Ganz einfach.
Den Tipp schreibe ich mir auf. Da bin ich noch nicht drauf gekommen.
Also, das ist mein allererster Gedanke bei solchen Sachen mittlerweile.
Nee, ist ja klar.
Da gar keine langen Gedanken mehr drüber. Da kommen wir jetzt vielleicht auch zur heutigen Episode. Ich denke mir, warum mir lange Gedanken über Dinge zu machen, als die Dinge zu nutzen, die sehr nahe liegen. Und meiner Meinung nach hat das mittlerweile gar nichts mit V zu tun, sondern damit Dinge, die jetzt nicht unbedingt, das heißt nützlich oder Dinge, die Zeit fressen, einfach so weit runter zu optimieren, dass ich für andere Dinge mehr Zeit habe.
Ja gut, und da gehe ich jetzt auch ins Thema rein. Denn wir müssen uns heute mal wieder mit dem Thema Zeit und Selbstmanagement auseinandersetzen. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir uns alle in bestimmten Abständen nochmal wieder selbst reflektieren müssen und auch schauen, machen wir die richtigen Sachen? Und wenn ja, machen wir diese richtigen Sachen auch richtig? Ne, da geht das effektiv und effizient für alle, die es nicht mehr auf dem Schirm haben, was ist was, weil das kann man auch mal schnell verwechseln. Effektiv ist, wenn wir etwas wenn wir das Richtige machen, also kümmern wir uns wirklich um die wichtigen Sachen, wenn wir das für uns festgemacht haben, also das ist jetzt wirklich das Wichtigste, dann können wir diese Sache effizient machen. Also Effektivität kommt vor Effizienz.
Das ist ganz wichtig.
Ja, also
das passiert sehr oft mal umgekehrt.
Genau, Qualität vor Quantität. Wir hatten es gerade schon einmal bei den E-Mail, habe ich das absichtlich schon einmal eingestreut, damit wir das heute euch wieder allen in die Hirnrinde rein tätowieren, würde jetzt Dr. Leon Winscheid dazu sagen. Ich habe in diesem Zug mir ein Buch gekauft von Hartmut Sieg, der ist Key Account Manager Consultant und der hat jetzt, das ist sein zweites Buch zum Thema Zeit und Selbstmanagement rausgebracht und ich finde das immer mal wieder gut, so Bücher durchzulesen. Viele Tipps kennt man, bei vielen denkt man noch, oh, da muss ich auch nochmal wieder drauf achten und einige sind dabei, die man vorher noch nicht kannte und ich habe mal die Zusammenfassung, damit ihr das Buch nicht auch kaufen und lesen müsst, mal mitgebracht. Die kommen natürlich auch nachher in unseren Newsletter rein, damit ihr das alles parat habt, wenn es braucht. Also, das erste Thema ist, dass die Eisenhower-Matrix. Tim, kennst du die Eisenhower-Matrix?
Jetzt sind wir wieder beim nächsten Thema, als ob die ZuhörerInnen nicht wissen, dass wir schon vorher miteinander sprechen. Genau, das habe ich nicht vorher angehört. Wir wollen ja ein ehrlicher und transparenter Podcast sein. Und damit werde ich jetzt mal weitermachen. Das ist vielleicht was, was wir uns merken sollten für die nächsten Episoden. Nein, kenne ich nicht. Beziehungsweise ich habe es mal gehört. Und das letzte Mal bin ich darüber gestolpert, als ich mir vor einigen Tagen mal deine Notizen zur heutigen Episode angeschaut habe.
Ja, nachhaltig schockierend für mich. Auch jetzt, wenn ich es zum zweiten Mal höre, haut es mich noch fast vom Stuhl. Also die Eisenhower-Matrix. Merkt ihr das, wie gut der Tim drauf ist? Herrlich. Die Eisenhower-Matrix, da geht es darum, es gibt die X-Achse, das ist Wichtigkeit. Und die Y-Achse ist die Dringlichkeit. Und dann gibt es vier verschiedene Felder. Es gibt dann A, B, C-Aufgaben und den Papierkorb. Also was ist ganz wichtig, was ist ganz dringend, das ist die A-Aufgabe, müssen wir sofort machen. Dann gibt es die B-Aufgabe, die ist sehr wichtig, aber nicht ganz so dringend, das terminieren wir uns. Dann gibt es die dringende Aufgabe, die ist aber nicht so wichtig, die geben wir ab, also delegieren wir, wenn wir es können. Und dann gibt es die P-Aufgabe, das Papierkorb. Also
bei der C-Aufgabe steht ja in dieser Matrix drin, abgeben oder streichen. Also den Punkt streichen finde ich gut.
Ja, dann ist es eigentlich eine P-Aufgabe, wenn es streichen ist. So. Und der Tipp in dem Buch war, und den fand ich nicht schlecht, vor allem wenn man so ein Nicht-Deadline-Mensch ist wie ich, also ich bin gerne weit vor, heißt einige Tage vor meiner Deadline fertig mit den Sachen.
Geil. Ich finde es ja immer wieder lustig, wie wir beide uns unterscheiden. Ich funktioniere einfach nur mit Deadlines.
Ich weiß.
Ich habe mich letzten Sommer mit einem Kollegen darüber unterhalten, da ging es um irgendwelche wichtigen Präsentationen. Da bin ich meistens dann irgendwie eine Stunde vor Abgabe, bin ich damit fertig. Ja, und ich kann da auch 5 Wochen vorher von wissen, da kommt halt nichts zustande. Ich kann es nicht. Das ist nicht auf die Reihe.
Finde ich krass, weil ich bin auch ein Mensch, den man immer mal wieder eher berichtigen muss oder ermahnen muss. Markus, arbeite doch mal bitte mit Deadlines. Und ich bin ja so, ich sage, wofür eine Deadline? Ist es jedem klar? Nein, ist es nicht. Seitenbemerkung, wie wichtig das Thema ist und wie dringend das Thema ist. Und die meisten haben es sowieso, machen es terminiert, fertig.
Ja, und da sind wir wieder bei zwei Typen von Menschen. Ne? Also wenn man es bei uns beiden sieht, wenn ich keine Deadline hätte, dann wird das wahrscheinlich nicht zustande kommen. Habe ich eine Deadline, dann funktioniert es auf den Punkt, das klappt. Das Problem ist nur, dass ich dann meistens hinterher geistig und emotional und körperlich am Ende bin, dann nach der Deadline. Aber das gehört dann eben mit dazu und die Probleme mache ich mir selber, aber ich kann es einfach nicht anders.
Genau, und wie könnten wir es schaffen, dass wir danach nicht jedes Mal ins Strugglen kommen, weil die A-Aufgabe plötzlich auf den Tisch fällt wieder und oh, das war dringend und wichtig. Und das geht ganz einfach, indem wir unsere Aufgaben nicht mehr auf To-Do-Listen schreiben, sondern in den Kalender terminieren. Und was passiert dann automatisch? Wir machen automatisch eine A-Aufgabe zur B-Aufgabe. Das ist jetzt überspitzt gesagt. Natürlich kommt heute was rein, wo der Kunde heute Abend was wissen will. Das ist wichtig dringend, das konnte man vorher nicht planen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Aufgaben. Da weiß man, man hat so und so viel Puffer und die schreibt man sich auf eine To-Do-Liste. Und dann schreibt man sich auf die To-Do-Liste und in dem Moment, wo man es auf die To-Do-Liste schreibt, hat man ja für in sich schon den Haken weg. Ich habe es ja aufgeschrieben, hab's auf dem Schirm. Und dann guckt man auf diese To-Do-Liste nicht drauf, aber von oben packt man immer neue Aufgaben drauf. Und irgendwann sagt man, okay, jetzt muss ich mal was machen. Und dann ist dieses Gefühl der Dringlichkeit gar nicht mehr da, wenn da plötzlich 10 Aufgaben sind. Dringend und wichtig. Deswegen mache ich es jetzt schon seit Anfang des Jahres so, dass ich jede Aufgabe, die wirklich, wo ich weiß, das dauert länger als, sag ich mal, 10 Minuten, und die ist wichtig, die kommt bei mir in den Kalender sofort. Da blocke ich, man hat ja so ungefähr eine Einschätzung, entweder 25 Minuten oder 50 Minuten. Und dann habe ich die im Kalender drin und arbeite die ab. Und dann wird eine Aufgabe automatisch zur B-Aufgabe, weil ich es weit vor dem Deadline sozusagen mir einplane. Mit dem Gedanken auch, ich habe einen Puffer. Das heißt, wenn da was parallel reinkommen würde, könnte ich das auf einen anderen verschieben. Aber ich muss sagen, diese Aufgabe muss ich anfassen, weil ich jetzt gerade mal einen Termin habe.
Und die arbeitest du auch ab in dem Zeitraum, den du dir da reinpackst. Da ja, arbeitest du auch aktiv genau in dem Moment daran.
Ja, da muss ich sagen, ist meine Disziplin sehr stark. Ansonsten bin ich abends sehr sauer auf mich selbst, wenn ich das nicht mache.
Da sieht man wieder unserer beide Unterschiede. Ja, ich bin der verstreute Kreative und du bist der, beschreib dich selber.
Ja, ich kann so beschreiben, ich hatte gestern einen Kundentermin, wo wir viel könnte, müsste gehört habe und irgendwann bin ich aufgestanden, habe die Flipchart geschaut, okay, ich brauche jetzt hier Actions. Ich brauche jetzt hier eine Liste, was wir machen.
Da waren okay, auch, da fühle ich mich auch wieder, weil dieses könnte, okay, dieses Hands, diese Hands-on-Mentalität, die habe ich auch, aber ich würde mir jetzt, ich habe das schon ein paar Mal versucht, ich würde mir jetzt so einen Blocker in den Terminkalender schreiben und denken, naja, ist ja ein Blocker, ist ja kein richtiger Termin und ich habe ja noch 3 Wochen Zeit. Also den Gedanken habe ich dann leider auch. Auch wenn es aus meiner To-Do-Liste verschwindet.
Ja, ich habe es natürlich auch, das ist ja eine totale Übungssache und das ist ja ein wachsender Prozess. Ich habe auch etwas, das schreibe ich mir heute rein, für zum Beispiel, ich muss das morgen machen. Morgen gucke ich in den Kalender und denke mir, ich denke nochmal, habe nochmal eine Nacht drüber geschlafen und entweder manchmal habe ich dann Aufgaben, die lösche ich, die mache ich dann nicht. Oder die delegiere ich dann doch. Oder es kommt was Wichtigeres rein, aber dann, wenn es das Wichtigeres ist, schiebe ich den Terminblock irgendwo anders hin. Und in dem Moment, wo du es machst, hast du es schon wieder terminiert. Ja, und nicht also, auf der To-Do-Liste schiebst es wieder nach unten.
Ja,
also und ja, natürlich, das klappt nicht jedes Mal. Natürlich fange ich, wenn der Termin um 15 Uhr steht, fange ich manchmal mit der Aufgabe auch um 15.04 Uhr an, weil ich gerade noch einen Kaffee geholt habe oder was weiß ich gemacht habe. Aber ja, die arbeite ich dann so ab, wie sie im Kalender stehen.
Ja, so eng meine ich das jetzt auch nicht minutengenau. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, das nennt sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen Timeboxing-Modell, ne? Dass ich quasi meine To-Dos in den Kalender schiebe und mir da entsprechende Blocker reinsetze. Auch um sich vor Fremdbestimmungen seiner Kollegen und Kolleginnen zu schützen. Also das ist unter anderem auch dann sehr, sehr, sehr gut, dass man sich die Zeit, die man an der To-Do-Liste eigentlich ja benötigt, sich in seinem Kalender aktiv blockt, damit auch kein anderer da irgendwie auch von außen zugreifen kann. Aber bei mir ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Ja, dann ich schiebe die Sachen dann auch und schiebe die halt so lange, bis es kurz vor knapp ist, vor der Deadline und dann stehe ich halt wieder da.
Ja, also, okay.
Vielleicht bin ich auch unbelehrbar, das kann auch sein, aber ich finde es jetzt gut, das mal so zu diskutieren.
Ich könnte es nicht, ich würde das total nervös machen, weil ich bin auch total so ein Mensch, ich mache eine Aufgabe fertig und dann habe ich die fertig und wenn man was gemacht hat, bleibt es ja irgendwie im Kopf hängen und dann habe ich gerne so einen Puffer, so dass wenn ich so abends noch eine Idee habe, dann schreibe ich mir die eben auf und nächsten Tag könnte ich die noch eben einbauen. Das ist manchmal besser als, also ne, dann brauche ich für diese Aufgabe vielleicht 25 Minuten, irgendwie bleibt ein irgendwas bei mir im Kopf hängen und abends denke ich, das könnte ich noch einen Tick anders machen und dann mache ich nächsten Tag in 5 Minuten noch die Sache eben ein bisschen eine Schleife dran. So, dann ja, habe ich also, insgesamt...
Ja, das plane ich für mich auch ein. Ja. Das ist dann vielleicht einen Tag vorher oder so. Also ich bin jetzt nicht wirklich auf dem letzten Punkt auf der Abgabe fertig und kann mir keine Gedanken mehr drüber machen. Aber es ist halt so weit, dass ich irgendwie 1-2 Tage vorher denke, es ist soweit fertig und dann habe ich eben noch die 1-2 Tage Zeit, um dann noch Feintuning zu machen. Die Sachen, die dann abgegeben werden, die sind 100%ig perfekt. Ja, aber
Sie haben mit Stress innerlich zu tun.
Ja, ist nicht nur innerlich, auch äußerlich.
Also da muss ich sagen, ich habe früher wesentlich länger mir selber Zeit gegeben, wie weit ich Aufgaben vorher fertig haben möchte. Das wird bei mir auch immer weniger. Was natürlich auch irgendwie mit alles ist wichtig und man muss irgendwie auch schauen, wo man bleibt, um. Und natürlich, vor allem, wenn es auch Kundentermine sind, habe ich die früher wirklich manchmal eine Woche vorher, hatte ich schon alles so, was ich machen wollte, fertig. Und dann habe ich aber 1-2 Tage vorher noch lange gebraucht, um mich da wieder reinzudenken. So, das habe ich zum Beispiel bei so manchen Themen mache ich es auch mit Absicht kurz vor dem Termin, um einfach zu wissen, ich habe noch alles im Kopf und nicht wieder einen Tag vorher mir einen Blocker setzen zu müssen, alles noch einmal anschauen. Das ist ja auch kontraproduktiv. Also da lerne ich auch mit, aber es gibt halt auch Aufgaben, die man einfach abarbeiten muss und dann schickt man irgendwo eine Auswertung hin, wie auch immer. Das versuche ich dann schnellstmöglich zu machen.
Bist du im Privatleben auch so unterwegs? Also hast du die Dachbox für den Wanderurlaub auch 3 Wochen vorher schon gepackt und am Auto dran?
Nee.
Ist jetzt übertrieben.
Nee, aber tatsächlich bin ich privat nicht mehr so. Ich war mal so, aber ich bin im Privaten jetzt immer mehr so, ich guck mal.
Und da so wie du. Woran liegt's? Familienerweiterung, dass man nicht mehr so denken kann.
Man kann so nicht mehr denken, ja, genau das. Okay. Ich kann nicht sagen, heute Abend um 20 Uhr gucke ich mir eine Stunde das an. Das funktioniert nicht und das ist dann immer demotivierend. Bei der Arbeit habe ich da einen besseren Einfluss drüber, weil das erwachsene Menschen sind, mit denen ich spreche und ich selber für mich fokussiere, was wichtig ist und ich dann auch auf nicht ständig abnehme, das ist ja der Vorteil von meinem Homeoffice und auch von deinem Homeoffice. Bei mir kann hier kein Arbeitskollege im Türrahmen stehen und mich von meiner Aufgabe abhalten. Und das sehe ich auch als Riesenvorteil vom Homeoffice an. Privat geht's nicht. Also nee, da hast du natürlich guter Punkt, habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Privat mache ich das gar nicht.
Sehr gut, aber ich wollte dich jetzt auch nicht von deiner Struktur abhalten, ehrlich gesagt. Wir sind jetzt natürlich ein bisschen, wie nennt man das, abgeschliffen gibt's da glaube ich nicht.
Also der nächste Punkt, den ich in dem Buch sehr interessant fand, den kennen wir alle.
Vielleicht nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Also ich will dich jetzt nicht wieder davon abhalten. Also im Endeffekt ist quasi die erste Aussage, diese Matrix bedeutet, wir haben A-Aufgaben, die ich sofort erledigen muss, B-Aufgaben, die terminiert werden können. Das war dieses Thema Timeboxing-Modell, was du gesagt hast, die ich aber selber erledigen muss, weil sie schon extrem wichtig sind. Und da muss ich eben aufpassen. Und ich glaube, das ist ja die größte Aussage an dieser Eisenhower-Matrix, dass diese B-Aufgaben nicht, wie bei mir, generell immer zu A-Aufgaben werden, ja, zu Deadline-Aufgaben, sondern dass ich die frühzeitig erledige mit einem entsprechenden Puffer, damit ich dort dann auch entspannter bin. Dann haben wir noch die C-Aufgaben, die ich gegebenenfalls delegieren kann, und P-Aufgaben, wie es der Buchstabe P halt eben sagt, die landen im Papierkorb.
Ja.
Ich habe früher auch mal gesagt, Ablage P. Das waren nur die Sachen, die ich dann beiseite habe.
Genau.
Verschwinden.
Dann der nächste Punkt. Perfektionismus killt Produktivität. Das ist die berühmte 80-20-Regel. Lange, lange Zeit war ich der 100%-Mann, 110%. Wobei man ja auch sagen muss, was für ein selber, wenn man Experte in einem Gebiet ist, 80% ist für die meisten 110. Muss man ja auch mal fairerweise sagen.
Ja, aber die Einstellung, die musst du erstmal hinkriegen, ne? Dieses tolle Pareto-Prinzip.
Ja.
Dieses 80-20, ja.
Das sagt man so leicht, aber ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, zum Beispiel zum Thema E-Mails. Bei E-Mails nur noch kurze Sätze. Wenn ich selber mal schaue, wenn ich eine interne E-Mail oder auch externe E-Mail schreibe, ich bin kein Deutschsprachgenie. Dann überleg mal, muss da ein Komma hin? Wie schreibe ich das? Wieso habe ich jetzt plötzlich 3 Kommas in einem Satz? Und solche Sachen. Das ist total vermeidbar, indem man einfach einen kurzen Subjektprädikat-Objektsatz macht. Wenn man da, das kostet unglaublich Zeit, um da eine Blume drum zu machen. Man könnte jetzt mal mehr mit ChatGPT arbeiten. Was ich in dem Buch auch ganz interessant fand, der gesagt hat, okay, mach als Unternehmen Regeln, mach es deinen Mitarbeitern einfach, schnell zu kommunizieren, indem man zum Beispiel sagt, interne E-Mails ohne Anrede. Nee, man kann gerne bei der ersten E-Mail, aber manchmal schreibt man 3 E-Mails hin und her und dann braucht man keine Anrede, keinen besten Gruß, das ist immer nett und höflich. Ich war auch lange Zeit ein Verfechter davon zu sagen, ey, E-Mail ist wie ein Brief, aber ich merke, dass, wenn ich es alleine so sehe, dann kostet es eigentlich nur mir Zeit. Und wenn ich jetzt in Antwort muss auf E-Mails und ich sehe eine E-Mail als Brief an und mache da Hallo und man macht gescheite Formulierung rein, also ein bisschen Blumenschleife drumherum, das frisst mir unglaublich Zeit. Wenn man aber sagt, okay, ist jetzt eine E-Mail, es gibt manche Sachen, die kann man nur per E-Mail klären, dann verzichte ich jetzt auf Anrede, wenn es geht, und mache einen kurzen Subjekt, Prädikat, Objekt, fertig, raus. Fand ich einen ganz guten Tipp.
Ja, finde ich generell halt ganz gut. Ja, ich sag dann auch vor allem bei internen Sachen, sag ich mal, ihr kommuniziert alle privat mit WhatsApp. Ja, und bei WhatsApp schreibe ich auch nicht bei jeder Nachricht eine Anrede und einen besten Gruß dahinter, sondern da kommuniziere ich auch kurz und knapp in der Regel. Und bei einer Gruppe, mit denen ich zusammenarbeiten darf, haben wir es jetzt eben so gemacht beispielsweise, haben wir immer gesagt, ich brauche bei manchen Dingen, braucht man Schwarmintelligenz, um uns gegenseitig zu helfen. Ich gesagt, dann machen wir bei Teams eine Gruppe. Ja, und da schreibt jemand kurz und knapp sein Problem rein und da sind irgendwie 15, 20 Leute mit drin und dann hoffen wir einfach mal, dass wir kurz und knapp eine Antwort bekommen und über Schwarmintelligenz lernen und dann bekommst du vielleicht, wenn du beim Kunden sitzt, schon direkt die Antwort auf deine Frage. Und es hat jetzt schon ein paar Mal funktioniert und ein paar Mal geklappt und da ist es halt auch eben, man chattet halt miteinander per WhatsApp. Ja, wir brauchen keine großen E-Mails an den großen Verteiler schicken, eine Teams-Gruppe, Frage rein und irgendwann wird schon darauf antworten. Ja, und das
ist stark. Das
ist super. Und das hilft dann eben auch, ne? Thema Perfektionismus killt Produktivität. Wenn ich erst abends nach Hause komme und meine Frage in einer langen E-Mail formuliere, dann komme ich halt eben nicht weiter und das frisst Zeit.
Ja. Und natürlich, je weniger E-Mails wir schreiben, und je weniger Menschen wir auf CC setzen, desto weniger E-Mails bekommen auch wir. Mhm. Ne? Also es sollte natürlich das Ziel sein, dass man so effektiv und dann effizient wie möglich kommuniziert. Und da ist E-Mail nicht das beste Medium, sagen wir es mal so. Also immer, wenn es geht, E-Mails vermeiden. Weil man natürlich auch da sagen muss, der Riesennachteil von so einem Teams ist zum Beispiel, dass bei E-Mails wissen manche Leute, dass man nicht sofort antwortet. Bei Teams gehen alle davon aus, dass man relativ schnell antwortet. Und da bekommt man manchmal Fragen gestellt, wo man weiß, das weißt du eigentlich selber und warum fragst du mich das? So, und da muss ich mich tatsächlich selber ein bisschen auch erziehen, dass ich nicht immer sofort auf Teams antworte. Einfach um auch gar nicht zu suggerieren, dass ich wirklich 24/7 für jeden direkt eine Antwort parat habe, wo jeder auch mal vielleicht selber drüber nachdenken könnte.
Oder die Leute ganz dezent darauf hinweisen. Also ich mache es mittlerweile auch, dass ich dann sage, hier steht übrigens da und da, ist mit der und der Nachricht dann und dann mal gekommen und dann nochmal so ein bisschen mit der Nase drauf zu stupfen. Das hat hier und da schon mal geholfen, aber ich gebe dir recht, da sind manche Leute auch unbelehrbar. Ja. Aber die komplett unbelehrbar sind, die schreiben dann halt auch eben die gleiche Frage in einer E-Mail und nerven dann halt per E-Mail.
Das stimmt. Dann habe ich noch einen Vertrieblerwitz mitgebracht. Treffen sich zwei Verkäufer abends an der Bar, fragt der eine den anderen, und wie war dein Tag? Super, ich habe zwei Kunden besucht und drei Angebote geschrieben. Sagt der andere, ja, geht mir auch so, ich habe heute auch nichts verkauft. Das Learning aus diesem Witz ist ja, tun wir die Dinge richtig. Also tun wir die richtigen Dinge und machen wir diese Dinge dann richtig. Effektiv, effizient. Nur weil wir 20 Angebote rausgekloppt haben, das ist ja dann, sag ich mal, mit einem effizienten Weg, aber mit Hilfe von Programmen heißt es noch lange nicht, dass wir irgendeinen Umsatz machen. Und da schlägt wirklich Quantität die Quantität, weil, ja, viele, und das war in dem Buch sehr schön beschrieben, macht man sich wirklich noch die Gedanken, bekommt jeder Kunde von mir ein Angebot? Reicht das Angebot, was der Kunde möchte, als E-Mail? Möchte er einen Indikationspreis haben oder möchte er ein festes Angebot mit 20 Klauseln haben? Das sind ja Fragen, die man sich heute gar nicht mehr so viel stellt, sondern jeder erwartet, ich bekomme eine Anfrage, dann bekomme ich ein Angebot. Aber analysieren wir wirklich noch die Anfrage? Macht es überhaupt Sinn? Wollen wir das liefern? Also solche Fragen sollte man vielleicht für sich selber in einer kleinen Checkliste fertig haben. Und wenn man eine Anfrage bekommt, nicht wie ein nervöses Huhn direkt die Anfrage intern startet, die Kalkulationsprozesse anschmeißt, um dann was anzubieten, wo man vorher schon weiß, dass da nichts wird.
Ja, und vielleicht auch mal ein paar Punkte zu hinterfragen, um auch das richtige Produkt anzubieten und das richtige System anzubieten. Ja, also manchmal ist es ja so, man reagiert einfach auf Kundenanfragen und denkt dann, naja, das, was ich mir jetzt aus den Informationen rausziehe, wird der wahrscheinlich brauchen und das biete ich ihm wahrscheinlich an, wenn er dir jetzt keine E-Mail schreibt, wo genau drin steht, welche Artikelnummer er gerne angeboten haben möchte. Ein bisschen Interpretationsspielraum ist da ja immer mit drin. Manchmal ist es ganz gut, auch mal eine Gegenfrage zu stellen. Warum? Für welches Projekt? Was umfasst das? Wann kommt das Projekt? Um sich selber auch so ein bisschen das Gefühl dafür zu geben, wie du jetzt gerade gesagt hast, lohnt sich das überhaupt, die Arbeit dort zu investieren? Oder heißt es lieber, ey, du willst eh nur einen Preis vergleichen mit dem Wettbewerb? Ist vielleicht auch ein Kunde, wo ich weiß, der kauft aktiv beim Wettbewerb, der nutzt mich nur, um mal wieder eine Marktanalyse zu machen, dann kann man auch mal ganz ehrlich mal sagen, nein, bekommst du nicht. Ja, um auch einfach mal dem Kunden klar zu machen, dass man selber einen gewissen Wert hat, dass das ganze Thema einen gewissen Wert hat und dass dort auch Leute Arbeit investieren müssen und sicherlich nicht, um den Richtpreis zu bekommen, um hinterher ihn nicht bei mir zu kaufen. Und ich glaube, das sollten wir uns immer ganz, ganz oft vor Augen führen, wie du schon sagst, das Richtige zu tun und dann das Richtige entsprechend dann auch effizient zu tun.
Und dann habe ich noch einen letzten Punkt. Schließe deinen Tag mit einem kurzen Checkout ab. Und das mache ich tatsächlich. Ich gehe einmal noch kurz meine Notizen und den Kalender durch, bringe alles sozusagen auf den richtigen Stand und dann notiere mir das in die richtigen Listen und dann kann ich auch beruhigt Feierabend machen. Machst du das auch? Fragezeichen. In deinem Gesichtsausdruck sehe ich ein Nein, Ausrufezeichen.
Tja, ja, also ich hatte mir deine Notizen vor allem angeschaut und musste jedes Mal schmunzeln, weil wir da schon relativ verschieden ticken. Aber ich merke, dass mir das gut tut, wenn ich es mache. Also ich mache es ganz, ganz selten, dediziert, meistens immer vor längeren Geschäftsreisen oder vorm Urlaub oder sonstiges. Ich habe ja auch mein E-Mail-Postfach entsprechend vertagt mit Dingen, die ich selber quasi aktiv anschubsen muss. E-Mails, die ich auf Waiting gestellt habe, wo ich weiß, aha, da muss ich immer nochmal nachsteuern. Und wenn ich diese, das sind insgesamt 3 Ordner und ein Ordner ist davon, glaube ich, irgendwie Reisen oder so. Das ist relativ unwichtig. Eigentlich geht es darum, mein Posteingang, den leer zu machen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Inbox Zero, dann den einen Take-Ordner, wo ich Dinge habe, die ich selber anstoßen muss und den anderen Ordner, wo ich auf Dinge warte oder auf Rückmeldung warte. Das hast du ja, glaube ich, auch so ähnlich.
Ja.
Und wenn ich das vor so einer längeren Geschäftsreise durchgehe und dann auch mal die Leute, die wo es auch Waiting steht, entsprechend dann nochmal darauf hinweise und erinnere, dann hat man auf jeden Fall ein besseres Gefühl, ja. Und da weiß man, aha, jetzt habe ich das wieder angeschoben und vielleicht kommen wir dann auch mal gemeinsam zum Ziel, weil man weiß selber, man ist mit ganzen vielen Dingen auch fremdbestimmt und das kann dann manchmal auch zu Unzufriedenheit führen, wenn eben diese Dinge nicht voranschreiten, weil man selber danach hinterher auch gemessen wird oder sich selber daran misst, obwohl man gar nicht so einen direkten Einfluss darauf hat. Und das dann immer wieder anzuschubsen, wenn man das jeden Tag macht. Und das würde ich jetzt einfach mal dann auch für mich heute mitnehmen, mindestens dieses Thema einfach mir irgendwie täglich in Erinnerung zu rufen, dass ich diese Themen, die ich halt den ganzen Tag vertage und in diese Ordner schiebe, dass ich die am Ende des Tages mir dann auch nochmal durchlese und gucke, die älteren Sachen, dass ich die nochmal nach vorne schiebe. War jetzt eine lange Ausführung, aber nee, mache ich nicht. Auf jeden Fall nicht so gründlich, wie du es sicherlich machst. Ich werde das aber heute als Tipp und Hack, ja, so wie du das immer so schön sagst, aus der Episode rausziehen und versuche das in mein Tagesgeschäft zu implementieren.
Das ist ja mit den neuen Gewohnheiten. Ich muss jetzt hier voller Charme mein Notizbuch hochhalten. Ich habe letztens mal erzählt, dass ich jetzt alles über digital, ich konnte es nicht mehr. Also in dem Moment, wo mein Schreibtisch so voll wird, brauche ich meinen Notizblock, meinen Stift und dann muss ich schreiben, malen. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe alles im Griff. Das ist total komisch bei mir im Kopf. Aber wenn ich habe es ja wirklich 1-2 Monate jetzt mit der OneNote-App gemacht und habe mir immer dann einen Schmierzettel auf den Bildschirm gehangen. Ich hatte das Gefühl, ich hatte die Sachen nicht mehr im Griff. Und das ist für mich eine der schlimmsten Gefühle, die ich haben kann. Und jetzt mache ich das alles wieder mit meinem Bleistift und mache das in mein Notizbuch rein. Jetzt bin ich wieder Captain auf dem Schiff, so nach dem Motto. Und das ist total krank. Eigentlich ich mache das gleiche wie vorher, nur nicht digital. Mhm. Und mein Checkout ist, wenn ich hinter meinem Datum, was ich mir jeden Tag aufschreibe, ein Kreuz mache, dann weiß ich ganz genau, ich gehe jede Woche, mache ich mein Getting Things Done, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und gehe alles durch. Und dann gehe ich nur kurz an die Daten vorbei. Habe ich überall einen Haken hintergemacht, weil dann bin ich mir sicher, ich habe meinen Checkout gemacht. Und das liegt aber auch an meiner Natur. Ich bin da so ein Strukturtyp. Das gibt mir ein gutes Gefühl.
Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, als ich noch in der Ausbildung war. Der hat immer so, wir hatten so orangefarbene Notizzettel und diesen Block hatte der immer im Auto liegen und dann war der beim Kunden unterwegs und hat sich halt diese ganzen Sachen immer auf diese Zettel geschrieben und dann ist er beim Kunden raus und hat dann telefoniert, um diese Dinge abzuarbeiten. Dann hat er sich dann immer oben rechts, hat er sich immer einen ERL-Punkt, also für erledigt und dann hat das immer einmal eingekringelt. Und dann wusste der für sich, wenn da erledigt steht, das eingekringelt ist, alles klar, das Thema ist abgehakt. Und das habe ich mir auf meiner Ausbildung immer noch behalten. Und dann, wenn ich ihn sehe, muss ich ihn auch immer wieder darauf ansprechen. Weil ich habe es dann einfach spaßeshalber dann in meiner Ausbildung auch immer gemacht, dass dann jemand eingeschlafen, weil es diese Notizblöcke nicht mehr gab. Das hatte sich von ihm übertragen, der hat das ähnlich gemacht. Und ich glaube, das sind Gewohnheiten, da flüchtet man auch immer wieder zurück. Ne? Also du hast es jetzt mal probiert, da rauszubrechen, aber es sind Dinge, die sind, glaube ich, ganz tief in einem verankert. Und das ist auch gut so, dass es so ist, weil das sind ja Dinge, woran man sich festhält und wo man sich immer wieder darauf zurückbesinnt, wenn es vielleicht auch mal nicht ganz so optimal läuft, wie du jetzt gerade sagst, wenn mein Schreibtisch voll ist, ich irgendwie vielleicht auch ein bisschen unsicher werde in meiner täglichen Arbeit, weil es irgendwie viel wird und ich aus meiner normalen Komfortzone rausgerissen werde, dann greife ich immer wieder auf diese Gewohnheiten zurück. Und es ist eigentlich auch schön, dass es so ist.
Ja, und eigentlich lächerlich, weil man ja, eigentlich das Gleiche nicht. Macht. Ja, na, ja. Also ich bin halt so ein Schreibtyp. Ne?
Da ja, so ist ja jeder Mensch anders. Also sonst ja. Stell dir vor, wir würden alle alles nur noch digital machen. Ich find's vielleicht schön, aber andererseits, es wird nicht funktionieren. Ja, es klappt nicht. Es wird nicht funktionieren und deswegen ist es gut, dass jeder so seinen sicheren Hafen hat, wo er reingeht und das passt. Ja. Mein sicherer Hafen ist, wenn mein E-Mail-Postfach auf Null wieder steht und ich alles in irgendwelche Sachen reingeschoben habe. Was eigentlich auch totaler Mist ist, ja. Also ganz ehrlich, im Endeffekt schiebe ich nur diese Aufgaben in irgendwelche verschiedenen Ordner und Tag, die für mich im Kopf für, habe ich jetzt nichts damit zu tun oder ich habe da was noch mit zu tun. Im Endeffekt kommt das beides aufs Gleiche raus. Aber es ist immer die Frage, wie man das macht und wie es für einen am bequemsten ist. Und für dich ist eben dieses Thema, analog mit dem Stift zu arbeiten, bequemer als digital. Aber du vielleicht eher so der Typ ist, der das irgendwie in Hand braucht. Mein Gott.
Ja.
Also
ja.
Ich finde es gut, dass es so ist, dass man auch teilweise verschieden ist.
Sehr gut. Dann habe ich jetzt noch was Witziges mitgebracht, um wieder in Richtung Digitalisierung zu kommen. Top Shortcuts. Ich benutze ja fast nie Shortcuts, außer Steuerung V und Steuerung X und C, also die Standards. Habe ich aber noch ganz witzige gesehen in dem Buch, und zwar einmal Windows-Taste und V. Dann zeigt das die letzten Elemente an, die man im Zwischenspeicher hatte. Das wusste ich auch nicht. Dann noch Windows- und Pfeiltaste. Das verschiebt dein Fenster auf die linke oder rechte Bildschirmseite und dann kannst du daneben ein nächstes Programm öffnen.
Du kannst übrigens auch das Fenster anpacken und einfach in die rechte oder auf die linke Seite schieben und dann snappt der automatisch da rein.
Ja, genau. So mache ich es immer. Mhm. Aber das geht schneller.
Und mit Windows 11 kannst du sogar, wenn du, glaube ich, mit der Maus irgendwie oben rechts, wo minimieren und maximieren und so ist, ist auch oben rechts bei Windows, ne? Ich sitze gerade vor einem Mac, deswegen kann ich es gerade nicht sagen. Dann kannst du, glaube ich, sogar die Fenster sogar vierteln, meine ich. Also quasi oben links, oben rechts, unten links und unten rechts. Okay, wenn du Windows 11 als Betriebssystem hast, ich glaube, das geht irgendwie auch. Da kannst du es irgendwie noch cooler verschieben und anpassen. Okay. Aber das nutze ich auch extrem oft, weil ich eben nur einen Monitor habe, einen großen. Aber da teile ich dann immer die Fenster, wenn ich nebeneinander arbeiten muss.
Und ich habe zwei, und da ist der letzte Tipp genial. Shift und Windows und Pfeiltaste. Das schiebt das ganze Fenster auf den anderen Bildschirm. Und das benutze ich letzte Zeit sehr häufig. Das macht die Sache schneller, als wenn man das ganze Ding mit der Maus rüberzieht. Den fand ich gut, den Tipp.
Okay, also ich arbeite auch extrem wenig mit Shortcuts. Also ich benutze noch nicht mal als Steuerung X. Ich benutze nur Steuerung V und Steuerung, das ist schon C, Steuerung V. Sonst benutze ich keinen Shortcut. Mache ich nicht. Nee, soll man gar nicht denken, obwohl ich eigentlich so der digital Affine bin, aber Tastenkombinationen, boah, gar nicht.
Ich denke mir auch immer, bis mir das wieder eingefallen ist, wie das war, habe ich das schon rübergezogen.
Ja, es muss halt schon sich irgendwie ins Gedächtnis einprägen. Ne? Also ja, das muss schon unterbewusst passieren. Aber bis das bei mir passiert, ich überlege auch mal dreimal die Helligkeit verstellen auf Tastatur und solche Sachen. Ne? Bis ich da irgendwie auf der Tastatur diese Symbole gesucht habe.
Ja, das habe ich auch
anstrengend.
Also ich glaube, cool, bei mir...
Ich mit der Pfeiltaste, das probiere ich mal. Muss ich mal austesten. Weil die Fenster hin und her schieben, das mache ich extrem oft.
Ja, das war's schon von meiner Seite, Themen. Jetzt hoffe ich, dass wir effektiv und effizient durch die Welt gehen.
Ja, da gehe ich ganz stark von aus. Also danke auf jeden Fall für den Input. Das mit dem Checkout, ich glaube, das ist ein Thema, Das probiere ich mal. Das ist die Frage, wie mache ich das jetzt? Mache ich das mit einem Timeboxing, dass ich das quasi am Ende des Tages immer hinter meinen letzten Termin quasi hinterklemme, um das auch nicht zu vergessen, weil wenn ich es in die To-Do-Liste reinpacke, da gucke ich ja nie wieder rein. Ja, dann werde ich wahrscheinlich da Checkouts aus den letzten anderthalb Jahren irgendwann eingesammelt haben. Ja, die muss ich dann irgendwann abhaken. Deswegen versuche ich es mal vielleicht mit diesem Timeboxing, dass ich irgendwie 15 Minuten hinter meinen letzten Termin jeden Tag packe. Vielleicht auch nochmal farblich kennzeichnen. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, aber danke für die Anregung.
Sehr gerne, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag.
Den wünsche ich dir auch und eine erfolgreiche Restwoche. Und ich möchte trotz alledem nochmal die Gelegenheit unserer Podcast-Episode nutzen und auf unseren Newsletter Klinkenputzer Insights hinweisen. www.klinkenputzer-podcast.de/insights. Siehst du, jetzt wäre mir fast die URL aus dem Kopf verschwunden. Meldet euch gerne an, weil dann kommt ihr auch diese ganzen Informationen aus unserer Episode nochmal kurz und knackig aufgeschrieben und auch die ganzen Essenzen der Episode entsprechend mit weiteren Tipps und Tricks und auch diesen extravaganten Tastenkombinationen von Markus nochmal in schriftlicher Form, die ihr dann auch nochmal nachlesen könnt. Also nutzt die Funktion, nutzt unseren Newsletter. Wir würden uns extrem freuen. Ist auch immer eine Wertschätzung, wenn wir sehen, dass sich neue Leute dort angemeldet haben. Und ihr habt quasi unsere Podcast-Episoden nochmal separat und dokumentiert zur Verfügung. Genau. Also habt einen
Werbung guten Tag, Markus. Ende.
Ja, richtig, genau. Wir müssen mal wie nennt man das? In der Fernsehwelt nennt man das Bumper, glaube ich, wenn diese Einspieler kommen. Das müssen wir uns mal machen. Werbung Anfang und Werbung Ende. Können wir deine Söhne einsprechen lassen oder so.
Ja.
Mein Sohn kriegt das, glaube ich, noch nicht ganz so hin. Also, habt einen erfolgreichen Tag. Danke für die Episode und das zeigt mir, ich bin nächste Episode wieder dran und bringt mich jetzt wieder dazu, mir eine Deadline zu setzen. Ja, danke.
See you demnächst.
Ciao.